Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wenn die Versuchung lockt, ja, Oscar Wilde sagt, dann gib halt nach. Ja, was machen wir dann, wenn die Versuchung lockt? Wie gehen wir auf gute Weise mit Versuchungen um? Und was macht uns stark und hilft uns, unsere Spur zu halten? Da wird diese Geschichte von Jesus erzählt, der in der Wüste allein war und mit dem Versucher zu kämpfen hatte und Versuchungen ausgesetzt war und es durchgehalten hat. Gutes Vorbild, aber wir sind nicht Jesus. Was also hilft uns? Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross.
So, die kleine Lena ist jetzt getauft und sehr zufrieden, wie es aussieht. Das ganze Leben liegt vor ihr und sie wird viele Erfahrungen machen, viele schöne Erfahrungen. Auch ein paar traurige dabei, das ist so. Und sie wird auch der ein oder anderen Versuchung begegnen, so ist unser Leben gestrickt. Und das ist ja bei uns allen so. Und auch bei Jesus war das genau so. Denn im Matthäus-Evangelium wird erzählt, dass Jesus getauft wurde, als Erwachsener aber. Er wurde getauft und dann, die nächste Geschichte ist gleich, wie er den Versuchungen ausgesetzt wurde. Wie das Leben ebenso spielt. Da ging er in die Wüste, 40 Tage lang, also ziemlich lang, und er hat gefastet dort. Und nachdem das durchgestanden war, dann hat Jesus losgelegt, dann hat Jesus angefangen, in der Öffentlichkeit zu wirken. Er hat Jüngerinnen und Jünger um sich gesammelt, er hat den Leuten was erzählt von Gott, da kommt als nächstes im Matthäus-Evangelium dann gleich die Bergpredigt, also es ging richtig los. Das heißt, die Geschichte von der Versuchung von Jesus, die steht ganz am Anfang im 4. Kapitel, ich lese Ihnen das mal vor. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Kurze Unterbrechung. Genau deshalb, weil Jesus 40 Tage in der Wüste war, genau deshalb liegt der Aschermittwoch 40 Fastentage vor Ostern. Das, was hier in der Bibel geschrieben ist, bestimmt unseren Kalender heute. Diese Datierung vom Aschermittwoch, was ja der letzte Mittwoch war, das sind genau 40 Fastentage vor Ostern. Daher kommt das, von dieser Geschichte hier. Und der Versucher trat herzu, fällt Ihnen was auf? Vorhin hieß es, damit er vom Teufel versucht würde, und jetzt steht der Versucher, nicht mehr der Teufel. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, und jetzt kommt schon wieder der Taufspruch vom Luis, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Jetzt kommt zum ersten Mal das Wort Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe da, da traten Engel herzu und dienten ihm. So, liebe Gemeinde, jetzt mal Hand aufs Herz. Also, wann sind Sie zum letzten Mal einer Versuchung erlegen? Ja, ich sehe euch auch dahinter, gell? Keine Angst. Also gut, solange Sie noch überlegen, ich will es Ihnen sagen, wie es bei mir ist. Am Freitag. Ich sitze an meinem Schreibtisch und es ist wirklich dermaßen gutes Wetter draußen, gell? Und dann denke ich mir, Mensch, jetzt müsste man draußen spazieren gehen. Und dann dachte ich mir, weißt du was, halt dich an Oscar Wilde, der soll mal gesagt haben, ich kann allem widerstehen, nur nicht einer Versuchung. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, jetzt gehst du raus, einen Spaziergang machen im schönen Wetter, lass ChatGPT deine Predigt schreiben, das merkt kein Mensch. Und heute stehe ich hier. Mal gucken, was als nächstes kommt jetzt hier. Also, Sie sehen, es ging um einen Spaziergang. Gell? Und wissen Sie, bei mir war es nur ein Spaziergang. Gell? Aber was Jesus da durchgemacht hat, das war kein Spaziergang. Das war wirklich bitterer Ernst. Mein lieber Scholli, das war eine harte Erfahrung, die Jesus da gemacht hat. Und 40 Tage Fasten. Wow. Dann allein in der Wüste sein. Und diesen Versuchungen ausgesetzt sein, dieser Kampf auch mit sich selber, ich werde es Ihnen gleich ein bisschen vorstellen, das ist wirklich eine ganz harte Geschichte gewesen. Aber ich will Ihnen zwei Dinge im Voraus sagen, die mir wichtig sind, um die es mir heute nicht geht. Also erstens, hier ist ja vom Teufel die Rede oder vom Versucher oder vom Satan, suchen Sie sich was aus. Gibt es den überhaupt? Ich frage mal, gibt es das überhaupt, das Böse? Und ich sage Ihnen, klar gibt es das Böse als eine Macht, die auch um uns ist. Gell? Sonst hätte ja Jesus nicht in dem Vaterunser formulieren müssen, das Gebet stammt von Jesus, erlöse uns von dem Bösen. Und ob Sie sich das Böse jetzt als irgendwie das Böse vorstellen oder in personifizierter Form als den Bösen, das überlasse ich Ihnen. Das ist gar nicht so ausschlaggebend. Und warum ist das nicht so ausschlaggebend? Weil eine Sache in der Bibel, Sie merken, wie hier in der Geschichte von der Versuchung die Sprache ständig wechselt. Mal sagt es der Teufel, mal heißt es Satan, mal heißt es der Versucher. Das war dem Matthäus, der es geschrieben hat, offensichtlich nicht so wichtig. Aber in einer Sache ist die Bibel glasklar. Und das ist genau der Punkt, warum es müßig ist, zu philosophieren, wie der Teufel jetzt genau aussieht oder wie man sich das vorstellen muss. In einer Sache ist die Bibel glasklar, nämlich, du bist für das, was du tust, selbst verantwortlich. Niemals können wir hergehen, da lässt uns die Bibel wirklich null Spielraum, niemals können wir hergehen und die Verantwortung für das, was wir tun, auf das Böse schieben. Das Böse war jetzt gerade einfach stärker. Ich konnte nicht widerstehen. Ich musste diese Ananas beim Marktstand jetzt einfach mitgehen lassen. Ja? Es ging leider nicht anders. Das nimmt uns Gott nicht ab. Die Bibel ist da glasklar. Du kannst niemals die Verantwortung für das, was du tust, auf jemand anderen schieben. Und das, solange das klar ist, können wir uns überlegen, wie genau das mit dem Teufel ist. Das ist aber heute nicht mein Thema. Und jetzt die zweite Sache, was wichtig ist. In der Geschichte geht es um Jesus. Und ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, wir sind nicht Jesus. Es geht nicht um uns in dieser Geschichte. Es geht um Jesus. Das ist nämlich eine ganz besondere Sache hier. Also sehen Sie hier in die Geschichte steht im 4. Kapitel, im Markus-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, ganz am Anfang, im 4. Kapitel. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Das ist ganz am Anfang von Jesu Wirksamkeit in der Öffentlichkeit. Jesus will ihm erklären, wie das genau ist mit seinem Weg. Und es ist auch Gott dafür, das heißt, der Geist führt ihn in die Wüste. Gott will mal sicherstellen, dass Jesus sich klar darüber ist, was sein Weg ist. Gell? Was bedeutet das, fragt sich Jesus, dass ich Gottes Sohn bin? Was genau bedeutet das? Und der Versucher geht genau darauf drauf ein. Zweimal spricht er Jesus an und sagt, bist du Gottes Sohn, dann mach doch das und das. Weil der Versucher meint, Gottes Sohn sein bedeutet, dass du das und das machst. Und Jesus widerspricht zweimal, dreimal. Jesus hat das tatsächlich für sich am Schluss geklärt. Er ist zum anderen Ergebnis gekommen als der Versucher, aber genau das war ja die wichtige Sache. Gehen wir das kurz mal durch. Also, die erste Sache, der Versucher sagt, bist du Gottes Sohn, dann verwandle diese Steine in Brot, dann hast du was zu essen und musst nicht mehr fasten. Hätte Jesus das gekonnt? Naja, er hat es ja tatsächlich gemacht, später. Ja? Also im Konfi-Wochenende war genau das unser Thema, ja? Die Speisung der 5000. Jesus macht Tausende von Menschen satt. Und als die Jünger ihn in dieser Geschichte gefragt haben, ja, da sind Tausende von Leute und wie sollen die denn jetzt satt werden? Da hat Jesus nicht geantwortet, wie in der Geschichte der Versuchung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja? Nein, sondern in dieser Geschichte, wo Jesus so viele Menschen satt gemacht hat, dann hat er die einfach satt gemacht. Also wie, das haben wir am Konfi-Wochenende nicht genau rausbekommen. Aber auf jeden Fall ist das doch so. Jesus ist der Sohn Gottes, der hat die Machtmittel Gottes. Der kann alles machen, hat mal einen Sturm gestillt. Jesus kann doch einen Haufen machen, aber in diesen 40 Tagen in der Wüste hat Jesus für sich geklärt, ich nütze meine Kraft nicht für mich selber. Ich baue mir nicht selber Brot und was weiß ich, Porridge schlage ich vor. Sondern Jesus wollte seine Macht, die er als Sohn Gottes hat, nur für andere einsetzen, nicht für sich selber. Aber er hat es ja später gemacht. Oder die zweite Sache, gell? Der Versucher sagt zu Jesus, guck mal, du kennst doch Psalm 90, 11, den, was viele als Taufspruch nehmen, stürz dich hier runter von dem höchsten Punkt, denn die Engel werden dich schon tragen und auffangen. Ja? Und dann hat Jesus überlegt, wie ist das denn? Er hat gesagt, du sollst Gott nicht versuchen. Und jetzt passen Sie auf, auch das kommt eins zu eins in dem, was Jesus danach erlebt. Denn als Jesus am Schluss seines Lebens verhaftet wird, da kommt einer von seinen Jüngern und zieht sein Schwert und geht los auf die Angreifer. In manchen Evangelien steht, es ist Petrus gewesen. Und dann sagt Jesus, mach das nicht, steck dein Schwert zurück in die Scheide, denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Also, und dann sagt er noch diesen einen Satz, der mich so beeindruckt. Meinst du nicht, ich hätte von Gott 12 Legionen Engel anfordern können, die mich hier raushauen? Eine Legion sind 1000 Engel, also 12.000 Engel. Das hätte hingehauen, sage ich. Und Sie sehen, Jesus hat seine Lektion gelernt. Er ist sich hier in der Wüste klar geworden, dass er als Sohn Gottes die Menschen nicht durch eine übernatürliche, angsteinflößende Gewaltdemonstration überzeugen will, sondern durch seinen Weg der Liebe. Durch seinen Weg der Liebe. Auch wenn er noch so ohnmächtig war, er wollte nur mit seiner Liebe dastehen, mit nichts anderem. Das hat er hier geklärt. Also auch das hat Jesus später durchgezogen in seinem Leben. Und jetzt zum letzten Punkt. Der dritte Anlauf, den der Versucher macht, führt Jesus irgendwo hin, wo er eine gute Aussicht hat und sagt, alle Reiche der Welt, schau dir es an, schau dir ihre Herrlichkeit an, das alles gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Und Jesus sagt, nein. Und dann stellen wir fest, am Schluss des Matthäus-Evangeliums kommt das genau nochmal, diese Worte. Gell? Am Schluss heißt es nämlich beim Taufbefehl, wissen auch alle Konfirmanden auswendig lernen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, also alle Vollmacht. Im Himmel und auf Erden, ohne Einschränkung. Also das, was der Versucher Jesus ganz groß versprochen hat, hat ihm doch eh schon alles gehört. Ja? Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, ohne Einschränkung, alle Reiche der Welt. So ist das nämlich. Gottes Reich umfasst die ganze Welt. Das hat Jesus in diesen 40 Tagen in der Wüste nochmal gelernt, ist nochmal deutlich geworden. Diese Versuchungen haben Jesus geholfen zu klären, ich bin Gottes Sohn. Was ist mein Weg? Was ist mein Auftrag? Für wen bin ich da? Wie ist das mit der Liebe? Wie lebe ich diese Liebe? Und Jesus hat dann das so gut gelernt, dass er diese Liebe, den Weg der Liebe verteidigt hat gegen alle Versuchungen, die da gekommen sind. Das beeindruckt mich schwer. Das war eine Wegklärung für Jesus. Und jetzt habe ich gesagt, wir sind aber nicht Jesus. Also wir sind nicht Gottes Sohn. Wir sind Gottes Kinder in dem Sinn, dass wir beten, Vater unser im Himmel. Dann bin ich ja Gottes Sohn und jemand anders Gottes Tochter, gell? Ganz klar. Aber der Sohn Gottes sind wir nicht. Hat das also echt nichts mit uns zu tun, diese gesamte Geschichte? Nichts mit uns, ist das nur Jesus? Doch, hat sehr wohl mit uns zu tun, ist sehr wertvoll für uns, weil diese Geschichte uns doch zeigt, wie wir mit Versuchungen umgehen können, auch wenn wir nicht der Sohn Gottes sind. Zwei Gedanken dazu. Nämlich der erste Gedanke, was machen Versuchungen eigentlich mit uns? Ich will mal einen größeren Rahmen aufziehen. Der deutsche Schriftsteller Walter Hilsbecher, der ist vor 8 Jahren gestorben, hochbetagt, der hat mal gesagt, Versuchung, das ist versucht werden, die eigene Suchspur zu verlassen. Der Versuch eines anderen Prinzips, uns auf seine Spur zu lenken. Da sehen Sie, wie groß der denkt. Gell? Es geht um mehr als eine einzelne Situation. Ich finde das eine gute Beschreibung, weil das zu dem passt, was Jesus hier erlebt hat. Es geht um den Weg, den wir gehen, nicht um eine einzelne Situation. Versuchung, das ist nicht einfach, dass ich in einer einzelnen Situation bin und dann sage, oh, jetzt muss ich mir überlegen, will ich das oder will ich das nicht. Ja, darauf kommt schon an, das ist klar. Aber es geht um viel mehr. Es geht um mich persönlich, es geht um meinen Weg. Es geht um das, was mir wichtig ist. Es geht um die Frage, ob ich weiß, wo ich hingehöre. Wo mein Platz ist, wo mein Zuhause ist. Ob ich weiß, wie ich mit Gott verbunden bin und ob diese Verbindung passt. Wenn wir der Versuchung widerstehen wollen, dann bringt es wenig, wenn wir versuchen, einen Einzelkampf zu führen und das jedes Mal neu entscheiden. Es bringt aber viel mehr, wenn ich weiß, wer ich bin und was mein Weg ist und was meine Suchspur ist, wie es Walter Hilsbecher gesagt hat. Und was mein Lebensstil ist und meine Identität, dann bin ich so stark. Jede Versuchung kann helfen, genau das zu klären. Deswegen will ich Versuchungen nicht verteufeln. Also, wenn ich widerstehe. Aber auch wenn ich nicht verstehe, hilft es zu klären. Also Beispiel. Wenn ich mich mal damit auseinandergesetzt habe, dass vielleicht ein anderer Beruf für mich eine ganz tolle Sache wäre. Sie wissen, ich mag Hubschrauber, gell? Und da habe ich auf Insta, kriege ich ständig irgendwelche Hubschrauber-Videos vorgeschlagen. Die haben gemerkt, dass ich Hubschrauber mag. Und dann denke ich, oh, Heli-Pilot, gell? Menschen fliegen Flugzeuge, aber Piloten fliegen Hubschrauber. Ja. Okay, große Versuchung für mich, aber es ist völlig sinnlos, die nehme ich nicht mehr. Denn wenn ich drin sitze, ist bei den kleinen Helis das zulässige Gesamtgewicht überschritten. Hat mir einer gesagt, den ich gefragt habe. Also, ich merke dann an dieser Stelle, nein, ich bin an der Stelle, in der ich bin, völlig richtig, das ist meine Berufung und das ziehe ich durch. Ja? Und sehen Sie, Jesus macht das uns ja vor. Wenn ich mich einer Versuchung stelle, wenn ich ringe um meinen Weg, wenn ich diesen Kampf mal führe und durchstehe, dann weiß ich danach viel genauer, was mein Weg ist. Und das macht mich stark. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn mir das klar ist, dann eröffnet das nämlich eine Strategie, wie ich mit Versuchungen umgehen kann. Das ist das Erste. Wenn ich mir überlege, was bedeuten Versuchungen für mich, das sind Anfragen als mich und meine Identität, mein Weg, mein Wissen, wo ich hingehöre, wo mein Zuhause ist, wo mein Platz ist. Und jetzt das Zweite. Wie kann ich mit Versuchungen also ganz praktisch umgehen? Ja? So, jetzt muss ich doch hier einfach mal wieder was klären. Nämlich, Ich habe es vor ein paar Jahren schon mal erklärt, aber ich mache es nochmal, weil das wissen viele nicht mehr und ich möchte nicht, dass hier komische Gerüchte im Dorf rumgehen. Also, wenn Sie am Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag, das sind so ziemlich die einzigen Phasen, am Pfarrhaus vorbeilaufen, alles ist ruhig, gell? Und plötzlich frenetischer Jubel aus dem Pfarrhaus, oben aus dem Wohnzimmer raus, wir wohnen ja zur Straße hin. Ja, wer weiß, wer hat es gewusst? Hier? Rosamunde Pircher, genau. Dann schauen meine Frau und ich so ein Schmachtfetzen an. Und dann, wenn nämlich der Satz kommt, folge der Spur deines Herzens. Das feiern wir so, da jubeln wir beide und da springen wir vom Sofa auf, weil das ist für uns der Kernsatz, der muss kommen in so einem Schmachtfetzen, sonst hat es keinen Wert. Ja? Und das, deswegen der Jubel, ja? Also folge der Stimme deines Herzens. Das klingt so super gut. Aber ich bin nicht überzeugt, dass das wirklich irgendwas hilft. Gell? Also, da war mal ein Film, ich muss mal ganze Filme jetzt erzählen. Also, da war ein Film, da wurde einer Frau der Hof gemacht von zwei Männern und die beste Freundin hat dann gesagt, also, welchen der beiden Männer liebst du jetzt wirklich? Folge der Spur deines Herzens. Okay, ja, kann ja helfen. Ich hatte das Problem nie, aber ich kann mir es vorstellen. In dem anderen Film war es so, da sagt der beste Freund zu dem Mann, du bist in eine verheiratete Frau verliebt, na, dann holt sie dir, deren Ehe ist sicherlich schon kaputt. Ja? Und folge der Stimme deines Herzens. Ja, jetzt wird es langsam kritisch. Gell? Da sage ich, nee, christliche Grundregel, Finger weg von verheirateten Menschen. Fertig. Keine Ausnahmen, nichts. Von wegen der Stimme des Herzens zu folgen. Ich sage Ihnen was. Und an alle jungen Leute hier, die eine Orientierung fürs Leben sich von der Bibel erhoffen, der Stimme des Herzens zu folgen, das ist für unser Leben zu wenig. Das ist zu primitiv. Das ist Anfängerniveau. Da kommen diese Schmachtfetzen nicht drüber hinaus, ist mir auch klar. Gell? Ich will ja noch geistig folgen können, deswegen bin ich froh, dass die einfach gestrickt sind. Aber das ist Anfängerniveau. Wenn wir als Christ ein gutes Leben in der Verantwortung von Gott führen wollen, dann reicht es absolut nicht, auf die Stimme unseres Herzens zu hören. Warum? Weil die Stimme unseres Herzens keine Einzelstimme ist, sondern ein ganzer Chor. Das sind viele Stimmen. Da geht es in den Filmen, die ich dann immer anschaue, darum verliebt zu sein. Es geht darum, um die Sehnsucht, geliebt zu werden. Und der Nächste, der mir über den Weg kommt, von dem erwarte ich das dann auch. Es geht aber auch dann um die Begierde, es geht um Begehren, es geht um das, das in dem 9. und 10. Gebot heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Weib, Knecht, Marktvieh, noch alles, was dein Nächster hat. Es geht um Bequemlichkeit auch. Und Begehren und Bequemlichkeit, die sind rücksichtslos. Sie können sich nicht vorstellen, wie rücksichtslos der innere Schweinehund ist. Der fragt nicht lang nach irgendwelchen Grundregeln. Deswegen sage ich, hören Sie niemals auf die Stimme Ihres Herzens allein. Denn das ist meistens ein Chor, das muss man mal genau hinhören. Erkenne dich selbst. So, jetzt drei praktische Tipps. Also, wie können wir widerstehen? Erstens, wenn die Versuchung kommt und ich höre jetzt wieder in mich hinein, ja, dann überlege ich mir, wer genau spricht denn hier? Wer will denn jetzt gerade was von mir? Wer will mich von meiner Suchspur runterhaben auf eine andere Suchspur? Und dann muss man abwägen, muss man die Stimmen unterscheiden. Ist das mein Herz, das da spricht? Ist das mein Gewissen, das hier spricht? Oder das gerade hier, dem die Tür zugeschlagen wurde? Sind es andere Leute, die eigentlich nur leben wollen, dass ich so leben, wie sie sagen? Aber das ist gar nicht mein Weg. Ist es Gott, der hier was sagt? Sind es meine Bedürfnisse, die jetzt sich ganz stark melden, weil irgendwas ich vernachlässigt habe? Also, keiner dieser Stimmen ist schlechter oder besser, aber es ist wichtig, genau hinzuhören. Erstens, wer spricht da? Das ist das Erste, was ich mir dann überlege. Und das Zweite jetzt. Lasst uns die Blendung erkennen. Die Blendung erkennen. Die Versuchung zeigt sie doch immer nur von der Zuckerseite. Ach komm. Das alles gebe ich dir, wenn du mich anbetest, sagt der Versucher zu Jesus. Stimmt das überhaupt? Kann ein Mensch in Hildritzhausen ein Haus verkaufen, das ihm gar nicht gehört? Versuchen kann er es ja, hat es ja auch gemacht. Aber letztendlich kann man nichts verkaufen, das man nicht hat. Und das ist das Problem von Versucher gewesen. Die ganze Welt hatte er gar nicht. Also deswegen sage ich mir, Moment, werde ich hier gerade geblendet? Sehe ich nur die Zuckerseite dieses Weges, der sich mir da gerade eröffnet? Was verliere ich, wenn ich diesen Weg gehe? Was mache ich kaputt, wenn ich diesen Weg gehe? Und da fällt einem meistens sehr viel ein. Das ist der zweite Punkt, die Blendung erkennen und dann auch sehen, was verliere ich, was mache ich kaputt. Und jetzt der dritte Tipp, der kommt jetzt von Jesus selbst. Und zwar war es so in der Geschichte, als Jesus dann kurz bevor er verhaftet wurde, da haben sie Abendmahl gefeiert, ihr Konfirmanden werdet euch erinnern, an den Film, den wir gesehen haben von der Passion von Jesus, da war also das Abendmahl. Und dann ging Jesus beten in den Garten und da hat er zu seinen Jüngern gesagt, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und jetzt sagen sie statt Anfechtung ruhig Versuchung. Ist erlaubt. Ja? Und dann merkt man, Jesus sagt, wacht und betet. Das heißt, er weiß, wenn es darauf ankommt, brauchst du eine starke Verbindung zu Gott. Die hilft dir durch so viele Situationen. Und deshalb bete. Und zwar nicht erst, wenn es darauf ankommt. Wissen Sie, auf die Verbindung mit Gott kommt es an. Wenn man ins Wasser fällt, kann man nicht davon ausgehen, dass man den 2 Metern Fallhöhe es schwimmen lernt. Das muss man vorher gelernt haben. Und so ist es auch bei Versuchungen. Wir müssen es vorher gelernt haben, in der Verbindung mit Gott zu leben. Deswegen sagt Jesus, wacht und betet also. Seid hellwach, lebt bewusst. Und das wird unser Leben verändern. So. Und deswegen beten wir immer wieder, von mir aus täglich, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jede Versuchung macht uns stärker, wenn wir ihr widerstehen. Und das lohnt sich doch, diesen Weg anzugehen. Amen.